ARD.
SWR Kultur. Forum.
Im Nebel der Propaganda. Warum braucht der Krieg ein Narrativ? Am Mikrofon ist Martin Durm. Kriege werden nicht nur mit Waffen und Munition, mit Soldaten und Milizionären geführt. Entscheidend für Sieg oder Niederlage ist auch ein glaubwürdiges Narrativ. Es dient dazu, die eigene Bevölkerung und die Armee vom Sinn eines militärischen Konfliktes zu überzeugen. So war es bei vergangenen Kriegen, so ist es bis heute im westlichen Narrativ. Verteidigt die Ukraine gerade Freiheit und Demokratie. Im russischen Narrativ kämpft Putin gegen die aggressive NATO und die Faschisten in Kiew. Eine schlüssige Erzählung sei elementar, behaupten erfahrene Militärs. Da gehe es eben oft um Sieg oder Niederlage. Also ist die wichtige Frage, welchen Narrativen folgen wir und wie findet man raus, ob sie glaubwürdig sind oder verlogen? Darüber wollen wir reden hier im Forum von SWR Kultur und zwar mit Sonja Zekri. Sie ist Kulturkorrespondentin der Süddeutschen Zeitung, mit dem Soziologen und Autor Professor Dr. Harald Welzer und mit Dr. Christian Trippe, Leiter der Osteuropa-Abteilung der Deutschen Welle. Er ist auch Herausgeber eines gerade erschienenen Buches. Krieg der Narrative ist der Titel, Herr Trippe. Nehmen Sie es mir nicht übel, wenn ich etwas uncharmant anfange. Eine Kollegin hat heute Morgen gesagt, der Begriff Narrativ, der gehe ihr nur noch auf die Nerven. Das sei so ein Trendwort, das tauche bei jedem beliebigen Thema auf. Sie benutzen es trotzdem sogar als Buchtitel. Herr Trippe, warum taugt dieser Begriff, um einen Konflikt besser zu beschreiben, besser zu verstehen?
Also ich würde Ihrer Kollegin gar nicht widersprechen. Der Begriff erlebt gerade eine gewisse Inflation. Aber das hat ja Gründe. Er ist griffig, er bringt auf den Punkt, worum es geht, nämlich eine hochverdichtete zeithistorische Erzählung, die politisches Handeln legitimiert. Das ist nach meinem Verständnis ein Narrativ und der Begriff drückt's aus.
Brauchen wir Narrative, um das, was in der Welt gerade geschieht, in der Ukraine, auch im Nahen Osten, einordnen, verstehen zu können, gerade wenn es um Konflikt, um Kriege geht?
Ich glaube, ohne Narrative geht menschliches Zusammenleben, menschlicher Austausch gar nicht. Sie könnten, jetzt bin ich ein bisschen spitz, auch fragen, brauchen wir Wohnungen, um zu überleben? Also Narrative gehören einfach dazu. Hier ist es eine besondere Situation, dass wir es mit politischen Narrativen zu tun haben, die gelesen sein wollen, die verstanden, dekonstruiert sein wollen. Und das, glaube ich, ist gerade für meine Zunft, für Sonja Zekris Zunft, für den Journalismus ganz wichtig, dass wir das können.
Also wir müssen uns möblieren, einrichten mit Narrativen, Herr Welzer. Welchen Vorteil bietet ein in sich schlüssiges Narrativ? Was hat man davon?
Also wie Herr Trippe eben schon gesagt hat, wir verstehen uns als Menschen immer im Rahmen von Geschichten. Ob man die Narrative nennen muss, weiß ich auch nicht. Also Erzählungen und Geschichten sind ja das, was für unser Selbstverständnis und für das Fremdverständnis das Zentrale sind. Und so auch jetzt in diesem Gegenstandsbereich Krieg.
Aber nun gibt es ja ganz unterschiedliche Narrative. Muss man sich, wenn es um so etwas Großes, Schreckliches wie Krieg geht, am Ende für ein Narrativ entscheiden?
Na, hoffentlich nicht. Weil das Leben und so auch bestimmte extreme Formen menschlichen Handelns, wie es Kriege sind, bestehen ja nicht nur aus einem monothematischen Geschehen, sondern aus vielen Widersprüchen und vor allen Dingen aus Entwicklungen, die zum Teil sehr schnell gehen und neue Widersprüche erzeugen. Und wenn wir das Bestreben haben, darüber eine eindeutige Erzählung zu verfertigen, dann kann man sagen, die wird immer defizitär sein, diese Erzählung.
Frau Zekri, Sie haben lange aus dem Nahen Osten berichtet, kennen auch die Ukraine als Berichterstatterin sehr gut. Sie waren auch mehrmals an der Front. Was glauben Sie, hängt es letztendlich von der jeweiligen Weltsicht ab, die man hat, die man mitbringt, ob man dem einen oder dem anderen Narrativ folgt?
Also für die Ukrainer ganz sicher nicht. Ich habe mich auch gerade, also wenn ich Herrn Trippe und auch Herrn Welzer zuhöre und auch in Teilen zustimme, sicherlich, da habe ich mich natürlich gefragt, wer ist der Adressat oder wer sind die Adressatinnen dieser Narrative, wenn sie in der Ukraine mit Soldaten reden oder mit Freiwilligen reden, die Autos besorgen und an die Front fahren oder mit IT-Managern, die dann auf einmal im Schnee im Schützengraben sitzen, dann spielen diese Narrative praktisch gar keine Rolle. Dann geht es nicht darum, wir verteidigen die Freiheit, sondern dann geht es um sehr handfeste Dinge. Wir sind angegriffen worden. Mein Dorf, das Dorf, in dem meine Familie oder die Stadt, in der meine Freunde wohnen, ist besetzt worden und wir müssen etwas tun. Also da sozusagen hatte ich den Eindruck, sind die Dinge sehr viel handfester. Also Sie können das auch durchbuchstabieren. Was passiert, wenn wir uns nicht verteidigen? Was bedeutet das? Also das ist sehr viel praktischer.
Aber muss dieses einzelne Erleben, dieses biografische Erleben nicht eingebettet sein, gleichzeitig in eine große, sinnstiftende Erzählung?
Ja, mein Eindruck, also ich habe nicht den Eindruck, dass die Ukrainer, wenn man sie fragt, also irgendwann kommt dann natürlich schon dieses, wir verteidigen auch eure Freiheit, aber vor allen Dingen verteidigen sie natürlich ihr Recht, darauf so zu leben, wie sie sich das ausgesucht haben, ohne Zwang und ohne Besatzung. Und dass sie jetzt, dass die Ukrainer jetzt sagen, wir sind hier an der Front oder wir knüpfen jetzt Tarnnetze in Kiew, damit Deutschland ruhig schlafen kann. Das ist dann etwas, was danach kommt, aber was mir tatsächlich erst im zweiten oder dritten Teil so eines Gesprächs entgegengekommen ist.
Nun gibt es immer wieder Militärs, Generäle, die sagen, wer die Hoheit über eine Erzählung gewinnt, das ist im Ende genauso wichtig wie die Lufthoheit über den Feind zu gewinnen. Herr Trippe, was glauben Sie, stimmt das?
Ich habe offen gestanden noch keinen General getroffen, der sich so mit Erzähltheorie beschäftigt hätte. Aber das Soldaten
kann Ihnen einen zitieren.
Okay, dass Soldaten motiviert sein wollen, dass sie einen Appell brauchen, der sinnstiftend ist. Ja, meinethalben ist das dann auch eine Erzählung. Aber ich war auch ein paar Mal in der Ukraine, habe 2016, 17 in Kiew gelebt, habe die Frontlinie besucht zu einer Zeit, als das Ganze ein sogenannter niederschwelliger Konflikt war. So 10 Tote pro Woche wurde gar nicht gemeldet. Auch da gab es keine Narrative, sondern den schlichten Überlebenswillen und das schlichte darüber nachdenken, wie kommen wir hier raus, wer hilft uns, was passiert, wenn Russland ganz angreift. Bei Soldaten, bei Milizionären, bei Nationalgardisten, bei Zivilisten sowieso. Ich weiß nicht, ob man da noch diese Ansprache des Vorgesetzten braucht.
Ich würde, wenn ich darf, würde ich an dieser Stelle vielleicht sogar ergänzen, also wenn mir etwas, sag ich mal, entfernt Narrativartiges in diesen 2, 2,5 Jahren untergekommen ist im Gespräch mit Ukrainern, dann ist es eigentlich eher auf so einer ganz, nicht abstrakten Ebene, auf so einer ganz existenziellen Ebene, wir können siegen. Also es hat diesen ersten Schock gegeben nach dem 24. Februar 2022, wo im Grunde genommen kaum jemand geglaubt hat oder die wenigsten, dass die Ukraine das aushält. Da in dem Punkt, also in dem Moment war das sehr wichtig, dass Selenskyj da geblieben ist, der ukrainische Präsident, und dieses, wenn man so will, eben dieses Narrativ geschaffen hat, wir sind hier, es gibt ja dieses berühmte Video, und wir können es schaffen. Und dann hat Russland Teile der Ukraine besetzt, dann wurden die russischen Truppen zurückgeschlagen. Und danach, so hat es mir mal jemand erzählt, gab es bei den ukrainischen Soldaten so eine Vorstellung, wir können nicht nur siegen, sondern wir können es auch überleben. Also wenn man diese Art von Narrative nimmt, dann glaube ich, spielen die eine sehr große Rolle. Das ist mir tatsächlich öfter untergekommen. Und jetzt natürlich das geht aber dann eher so in Richtung Stimmung, wenn man so will.
Ja, bitte, Herr Trippe.
Ja, das sind praktisch, ich finde, das sind Basisnarrative. Die sind vorpolitisch, die sind nicht das, womit wir uns beschäftigen müssen als Journalisten, als Menschen, die einen solchen Konflikt zu verstehen versuchen. Sonja Zekri hat eben gesagt, ein Narrativ zitiert, das mit Wenn und Dann operierte. Ich glaube, viele dieser politischen Narrative basieren auf Hypothesen. wenn wir nicht handeln, dann greift uns die Ukraine an. Das ist die russische Erzählung und in der politischen Kommunikation in Russland wird dann daraus, Russland kämpft um seine Souveränität und wir holen uns nur das zurück, was uns historisch zusteht. Auf der anderen Seite der Front, wenn Putin in der Ukraine gewinnt, dann marschiert er weiter und dann greift er NATO-Länder an. Das ist ein Narrativ, das wir oft hören in Talkshows. In der politischen Kommunikation ist es dann, Putin muss diesen Krieg verlieren, deshalb liefern wir der Ukraine Waffen und was sie sonst braucht. Ich glaube, das Problem ist, diese Hypothesen verformen sich, werden verformt zu apodiktischen Behauptungen, die sehr, sehr langlebig sind. Ich glaube, dass solche Kriegsnarrative sich nur unter großen Mühen und mit einigem Zeitaufwand wieder zurückverwandeln lassen in diesen hypothetischen Charakter, um dann vielleicht ja verworfen oder akzeptiert, doch akzeptiert zu werden. Denken wir daran, die Narrative, die Deutsche und Franzosen dreimal Krieg gegeneinander haben führen lassen, wie langlebig die waren. Die haben lange, lange nach 1945 noch gelebt, auf beiden Seiten des Rheines, wie viel Mühe das gekostet hat, die zu überwinden und loszuwerden. Und heute sind sie vergessen.
Herr Welser, was geschieht denn, wenn sich die Erzählung mit der Zeit abnutzt, weil der Krieg, wie etwa der in der Ukraine, zu lange dauert, weil sich so etwas wie Kriegsmüdigkeit einstellt in der Ukraine, aber auch im Westen, der die Ukraine unterstützt, erodiert dann nach und nach die Erzählung und das Narrativ?
Ja, natürlich tut sie das, aber wir müssen ja bei der ganzen Diskussion immer differenzieren, wer spricht, wer hört zu. Und das ist ein ganz großer Unterschied, ob jetzt Menschen, die beruflich, professionell, medial und so weiter mit dem Thema beschäftigt sind oder ob wir über die Leute sprechen, die Nachrichten entgegennehmen, zur Kenntnis nehmen und so weiter. Und das ist schon einfach auch, Journalisten würden ja sagen, man kann dieses Thema nicht auf Dauer online halten, auf demselben Niveau. Das geht ja bei ganz vielen unterschiedlichen Gegenstandsbereichen so. Das nutzt sich irgendwie ab. Im Falle von Krieg ist es natürlich so, dass das auch was Bedrohliches, Beängstigendes hat und so weiter. Und wir können ja eine starke Abwendung im Grunde genommen tatsächlich verzeichnen vom Kenntnisnehmen überhaupt dieser Nachrichten. Das flacht eben ab. Und es gibt natürlich viele Menschen in dieser Gesellschaft aus der Politik, aus den Medien, auch aus dem Militär, die das natürlich mit Besorgnis sehen, dass das Interesse abnimmt oder auch die Abwehr gegenüber der Fortsetzung dieses Krieges auch zunimmt. Also insofern, auch wenn dieses Wort Narrativ so toll ist, man muss ja immer gucken, wer spricht und an wen richtet sich das Gesprochene. Und dann wird das ganze Ding natürlich hochgradig kompliziert. Und noch dazu im Verlauf von 2,5 Jahren, auch auf Seiten der unmittelbar Beteiligten, verändert sich natürlich die Wahrnehmung, die Betroffenheit und die zugehörige Erzählung auch.
Und wenn das Ganze Risse bekommt, so nach und nach, also ich denke etwa an die Heldengeschichten, die man sich in der Ukraine immer wieder erzählt und dass jetzt viele junge Ukrainer sich der Einberufung entziehen, nicht an die Front wollen oder es gibt ja viele Berichte darüber inzwischen auch desertieren, weil sie nachvollziehbare Angst vor Fronteinsatz haben, davor verstümmelt getötet zu werden. Frau Segre, widerspricht das dann der Heldenerzählung, die ja so wichtig ist für einen Krieg, um ihn fortzuführen?
Ich würde die Ukrainer da tatsächlich nicht unterschätzen. Mir hat mal jemand gesagt, naja, ich weiß schon, man braucht das und das ist für die Hebung der Moral ganz wichtig, aber manchmal übertreiben sie es auch. Also das wird gemacht. Ich habe den Eindruck, es war am Anfang noch mal mehr. Ich habe den Eindruck, in der Ukraine hat sich das auch ein bisschen verschoben. Die Leute, die nicht, oder die Männer, die nicht kämpfen wollen, hat es von Anfang an gegeben. Es hat von Anfang an auch Männer gegeben, die gesagt haben, ja, ich liebe mein Land, aber ich will nicht dafür sterben. Und die Aussichten, diesen Krieg zu überleben, sind nicht größer geworden, wenn man kämpft. Und insofern ist das jetzt nicht so überraschend. Also ich glaube, diese Heldengeschichten, ich fand es am Anfang im Internet wirklich auch schwer erträglich, weil es wirklich auch enorm propagandistisch war. Das ist das eine. Das andere ist natürlich sozusagen die darunterliegende Konfrontation. Ein Land wird angegriffen von einem größeren Land. Es gibt diese, wenn man so will, obwohl die Ukraine ein Riesenland ist, diese David gegen Goliath-Konstellation. Daran haben ja auch diese Übertreibungen nichts geändert. Und egal, wie man hinterher die Begräbnisse inszeniert, die Menschen waren ja nun tatsächlich tot. Also so differenziert würde ich es sehen.
Aber ich meine, das ist doch eigentlich in der Moderne nicht besonders verwunderlich, dass die Erzählung, die große Erzählung vom Vaterland, die Erzählung vom Heldentum nicht mehr bei allen greift. Also mir ist gewissermaßen der 26-Jährige, der sich dem Dienst an der Front entzieht, vollkommen nachvollziehbar. Ja, und ich finde es ja für die ganze Erzählung, die verfertigt wird seit 2022, eher erstaunlich, dass solche Begriffe wie Heldentum, wie Vaterland, wie Verteidigung und sonst was plötzlich wieder Konjunktur bekommen haben, obwohl wir doch eigentlich zivilisatorisch sagen konnten, es war doch super, dass das für uns nicht mehr so ganz tolle Kategorien gewesen sind. Und das Interessante finde ich, dass sowas wie solche Kategorien irgendwie auch eine Langzeitwirkung haben. Herr Durm hat es ja vorhin auch gesagt. Das kann dann wieder mal aktiviert werden. Aber eigentlich war es doch zivilisatorisch betrachtet, über das posthistorische, die postheroische Ära war doch eigentlich ein Fortschritt, oder?
Herr Welzer, ich glaube, da muss man dann nur, wenn ich an dieser Stelle das kurz einschieben darf, ich glaube, man muss dann nur klar unterscheiden, wo dieses postheroische Zeitalter denn eingeläutet wurde. In der Ukraine würde ich sagen eher nicht. Und ganz sicher nicht in Russland.
Ganz sicher nicht in Russland.
Das ja, aber das ist ja jetzt, Ergänzung. Entschuldigung, ich mache ja keine normative Aussage. Ich spreche ja darüber, wie wir jetzt über diesen Krieg reden seit einigen Jahren. Und ich finde, wenn man über Narrative spricht, gehört es auch dazu, zu reflektieren, wie wir in unserer Gesellschaft und in den Medien darüber sprechen. Wir sind ja sozusagen nicht außerhalb, sondern wir sind ja innerhalb der Erzählung.
Aber haben wir denn tatsächlich ein Narrativ in Deutschland, in dem es um Heldentum und Natürlich. Vaterland geht? Heldentum ja. und Vaterland?
Kann ich Ihnen zitieren, als die FAZ schreibt dann die Helden von Mariupol unter dem Griff des russischen Bären und all solche vollkommen archetypischen, archaischen Geschichten kamen insbesondere in dem ersten Jahr der Berichterstattung, die zum Teil eben auch gar keine Berichterstattung gewesen ist.
Also wenn beispielsweise die Bundesregierung sagt, die Ukraine kämpft stellvertretend für den Westen, blutet stellvertretend für uns, ist das nicht eine verklausulierte Heroisierung?
Also ich würde sagen, durchaus. Und auch diese Begrifflichkeiten, die da kommen, die kann man ja auch mal sozusagen daraufhin prüfen, welche Bedeutungsgehalt da eigentlich mitschwingt. Und das meine ich damit, dass es ja doch auch bemerkenswert ist, welche Kategorien dann plötzlich hochkommen in einem Diskurs. Und insofern, ich meine, ich habe mir, als ich über die Sendung mir Gedanken gemacht habe, natürlich auch die Frage gestellt, man kann ja nicht über Erzählungen und Narrative so sprechen, als würden nur die anderen Erzählungen verfertigen, sondern wir machen ja selber auch eine. Und zum Beispiel Teil solcher Erzählungen ist ja auch eine unglaublich abstrakte Sprache an anderer Stelle. Wenn zum Beispiel heute berichtet wird, dass aus den USA Zusagen über Waffenlieferungen kommen, dann kriegt man gesagt und kann es auch nachlesen, dass es in dem und dem Umfang von so und so vielen Millionen Dollar ist und das sind die und die Waffentypen. Das kennen wir, aber wir sprechen ja nie darüber, dass diese Waffen eigentlich nur eine einzige Funktion haben, nämlich Körper zu zerschneiden, zerstören, zu töten und so weiter. Und insofern haben wir in unserer Erzählung immer ein uneigentliches Sprechen, was vermeidet, über den tatsächlichen Zweck dessen, was da vor sich geht, zu sprechen. Das gehört natürlich zu einer bestimmten Erzählung auch dazu.
Ist es nicht so, dass wir komplett verlernt hatten, Narrative des Krieges, Erzählungen vom Krieg öffentlich auszutragen und daraus auch eine Verständigung darüber abzuleiten, wo wir politisch, wo wir gesellschaftlich stehen. Und das, was Sie da zitiert haben, Herr Welzer aus der FAZ, die Helden von Mariupol, ja, das ist vielleicht ein Ausreißer oder ein Beleg dafür, dass sich Journalisten herangetastet haben in den ersten Monaten des Krieges, um überhaupt sprechfähig zu werden. Aber dass wir wieder heroische Narrative reinstallieren im Diskurs, im Deutschen, das sehe ich nicht.
Also mir kommt es vor, wenn Sie jetzt gerade die Waffen ansprechen, dann, also wenn man sozusagen das Narrativ der anderen Seite nimmt, wenn man das ukrainische Narrativ nimmt, dann ist jede Waffe, zumal irgendwelche Patriot-Systeme oder sowas, bedeutet für die Ukrainer Leben. Und natürlich, also ein Gewehr ist ein Gewehr, eine Kugel ist eine Kugel, ein Artilleriegeschoss ist ein Artilleriegeschoss, aber man muss natürlich, wenn man darüber redet, auch sagen, dass diese Waffenlieferungen dazu beitragen, dass diese Städte nicht besetzt werden, dass eine Stadt wie Kharkiv, die schon öfter an der russischen Grenze, schon öfter in enormer Bedrängnis, dass diese Stadt nicht zerstört ist und immer noch frei ist.
Das ist ja nicht der Punkt, über den ich eben gesprochen habe.
Doch, ich denke, das ist schon auch der Punkt, weil sozusagen sozusagen Waffen wurden zum Töten, ja, auf der einen Seite natürlich Waffen töten, aber wenn sie Patriot-Systeme dahin bringen.
Aber darum geht es mir nicht. Mir geht es darum,
aber darum geht es mir gerade.
Ja, Entschuldigung, aber es geht ja hier um Narrative. Und Narrative sind ja mehr als Subjekt, Prädikat, Objekt, sondern es betrifft auch die Sprache, die Worte, die man benutzt. Und wenn wir eine Abwesenheit von allen verletzungskörperlichen Dimensionen haben, und zwar in dem ganzen Waffenlieferungsdiskurs, dann sagt das etwas aus, wie wir versuchen, dieses Geschehen zu formatieren und auch zu legitimieren. Ich mache da gar keine moralische Aussage drüber. Ich wollte nur sagen, wir sprechen nicht darüber, was diese Waffen, wofür die da sind. Ja, sprechen wir übrigens in anderen Zusammenhängen auch nicht, wenn es um, keine Ahnung, Waffenexporte geht. Und das verschleiert ja etwas. Dieses ganze Zeugs ist am Ende dafür da, Menschen zu zerstören, Strukturen zu zerstören. Und mir wäre es für eine vollständige Erzählung irgendwie naheliegender, man würde das gelegentlich auch mal thematisieren.
Also Herr Welzer, da ehrlich gesagt, da ist mein Eindruck tatsächlich ein anderer. Er ist auch ein anderer. Ich verfolge ja jetzt diese Berichterstattung von beiden Seiten. Ich lese, was andere machen bei uns. Ich lese, was die internationale Presse macht. Ich lese auch, also ich weiß natürlich, was ich selber mache. Und da habe ich schon den Eindruck, dass es immer wieder auch Berichte gegeben hat von Verheerungen, die in diesem Krieg angerichtet werden. Also wir können nicht, oder es ist unglaublich schwierig, auf russischer Seite zu zeigen, wie die Menschen, wie die Soldaten dort sterben. Aber auch diese Berichte haben wir gemacht. Oder die hat es gegeben. Und auf ukrainischer Seite natürlich Bildergeschichten von Verwundeten, von Amputierten. Also alles das hat es gegeben. Insofern, ich verstehe, was Sie meinen. Es gibt so eine Art, sozusagen, das kommt auch aus dem Militärischen, so eine Art der sterilen Sprache, dieser Euphemismus des Militärischen. Ich verstehe schon, was Sie meinen. Ich finde es in dem Fall aber nicht so absolut, wie Sie es jetzt beschreiben. So würde ich es vielleicht ausdrücken.
Aber ist das jeweilige Narrativ nicht auch entscheidend dafür, wie genau wir das Leid der anderen wahrnehmen? Also inwieweit nehmen wir sehr präzise das Leid an, das Leid wahr, das in der Ukraine durch russische Artillerie angerichtet wird. Aber wenn wir sagen, die ukrainische Armee hat Belgorod beschossen, dann will man eigentlich nicht so genau wissen, was das angerichtet hat. Liegt das an der Stärke des Narrativs, an seiner Wirkkraft in uns?
Möchte Ihnen da widersprechen, Herr Dom. Also wir berichten über die Verheerungen, die der russische Angriff auf die Ukraine anrichtet, weil auf der ukrainischen Seite weitgehend freies journalistisches Arbeiten möglich ist. Auf der russischen Seite ist das nicht so. Da ist die Bewegungsfreiheit der Korrespondenten, der akkreditierten Korrespondenten eingeschränkt. Und das, was die russischen Medien liefern, was wir nutzen, ausschlachten, verwenden können, um abzubilden, was dort geschehen ist, ist nun ja mit gewisser Vorsicht zu genießen.
Ich meine damit gar nicht die journalistische Unabhängigkeit und Sichtweise, sondern inwieweit das ein Narrativ, das man selbst verinnerlicht hat, die eigene Empathiefähigkeit beeinflusst.
Naja, da würde man sagen, selbstverständlich tut es das. Und das ist auch typisch für Erzählungen zum Krieg. Weil Krieg zeichnet sich durch Gegnerschaft aus. Und die jeweiligen Kontrahenten haben natürlich, haben wir ja schon drüber geredet, unterschiedliche Erzählungen darüber, warum dieser Krieg stattfindet, wer die Gegner sind und. Und insofern ist die Empathiefähigkeit auf der jeweils anderen Seite natürlich radikal eingeschränkt und auf der eigenen Seite umso höher. Das liegt ja in der Natur der Sache, wie ich überhaupt eigentlich es vielleicht ganz produktiv finde, dass man von dem unmittelbaren Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine abzuheben und zu gucken, welche Rolle spielen Erzählungen in dem Fall, wenn Krieg ist, überhaupt. Und das war ja auch die Ausgangsfrage. Das ist ja eine sehr kräftige, machtvolle soziale Kraft, die von diesen Geschichten ausgeht. Man muss ja nur an den Beginn des Ersten Weltkriegs denken und die Erzählungen, die über die jeweils anderen gemacht wurden, verbunden damit, welche Tötungsbereitschaften damit evoziert werden.
Ja, schauen wir uns mal das russische Narrativ genauer an. Russland operiert seit dem 24. Februar 2022 ja mit einer Fülle von Motiven für den Krieg. Es sagt, die NATO kreise Russland ein. Die Ukraine sei eigentlich gar kein Staat, sondern nur ein Vorposten der NATO, wo es Biowaffenlabore gäbe. Russland müsse sich gegen den moralisch verkommenen Westen verteidigen. Die scheinen ja auf eine seltsame Weise nicht nur produziert zu werden im Kreml, sondern auch einen enormen Widerhall zu finden. Denn mittlerweile ist man sich ja einig, dass dies nicht einfach Putins Krieg ist, sondern dass er auch von einer großen Mehrheit der Russen bereitwillig unterstützt, mitgetragen wird. Wie erklären Sie sich, Herr Trippe, dass das so gut funktioniert, obgleich einige der Narrative doch sehr zweifelhaft sind?
Da muss ich auch ein bisschen spekulieren und stochern, denn Meinungsumfragen, die unseren Standards genügen, haben wir seit Jahren nicht mehr aus Russland. Wir haben Umfragen, die von einem Institut, das nach unseren Standards arbeitet, gemacht werden. Die sind aber mittlerweile ausländischer Agent. Das heißt, wenn die ein Telefoninterview machen, müssen sie sich vorstellen, als hier spricht ein ausländischer Agent und wir wollen jetzt mal wissen, wie sie den Krieg und wie sie Putin und wie sie die militärische Spezialoperation finden. Also das ist mit Vorsicht zu genießen. Es gibt staatliche Zahlen von einem staatlichen Meinungsforschungsinstitut und es gibt sehr viele Soziologen, die heuristisch arbeiten. Und da kommt dann raus, dass vielleicht ein Fünftel plus minus, relativ große Schwankung, vielleicht von 5%, rund ein Fünftel der russischen Bevölkerung den Krieg mit ganzem Herzen und vollem Einsatz unterstützt. Und dann haben wir noch mal ein Fünftel, vielleicht ein bisschen kleiner, die sind dagegen. Die reden auch im geschützten Raum, in der Familie, in ihren Gemeinschaften darüber, dass sie dagegen sind. Und die handeln aber politisch nicht. Sie können auch nicht handeln. Über wen? Und die große Menge dazwischen, diese 60, vielleicht 70%, die schweigen, die warten ab. Und die tragen das System, das der russische Soziologe Grigori Judin eine Zustimmungsdiktatur nennt. Und in diesem diesem Mehrheitssegment der russischen Gesellschaft, da verfangen all die Narrative, Herr Dohm, die Sie eben genannt haben, und die Tag ein, Tag aus in allen Zeitzonen in den staatlichen Sendern reproduziert werden, in unterschiedlicher Aggressivität, in unterschiedlicher Schärfe. Aber jeden Tag strömt das auf die Leute ein.
Also das finde ich auch einen extrem wichtigen Punkt. Also es gibt eben in einer Diktatur keine Öffentlichkeit in einem demokratischen Sinne. Und insofern, man muss ja nur ans nationalsozialistische Deutschland denken, auch übrigens, wie groß die Zustimmung zu dem Krieg gewesen ist bis zu einem relativ späten Zeitpunkt innerhalb der damaligen deutschen Bevölkerung. Naja, in einer totalitären Gesellschaft, wo darüber bestimmt wird, welche Nachrichten, welche Propaganda, welche Bilder und so weiter es gibt, ist es natürlich von den Leuten sehr viel verlangt, dass sie dann differenzierte Bilder selber entwickeln oder differenzierte Erzählungen dazu. Das heißt, wir haben ja eine vollkommen unterschiedliche Situation, ob wir über europäische demokratische Öffentlichkeiten sprechen und die dazugehörige Medienlandschaft und so weiter oder ob wir über Diktaturen sprechen. Und das ist nicht rätselhaft, dass Propaganda in Diktaturen gut funktioniert.
Ich glaube, eine Sache, die man sich auch klar machen muss in Bezug auf Russland, aber nicht nur, was sozusagen die russische Erzählung von diesem Krieg ist, sondern auch anderswo, die Dinge sind ja nicht vom Himmel gefallen und auch diese Erzählung ist nicht vom Himmel gefallen, sondern das wurde ja, wenn auch nicht in dieser Schärfe, über viele Jahre vorbereitet. Also die Skepsis gegenüber dem Westen, die Angst vor dem Westen, die Ablehnung des Westens und dann sozusagen dieser vermeintliche Existenzkampf Russlands gegen den Westen, das ist ja so eine Art Crescendo gewesen, eine eskalative Rhetorik. Und die hat lange, lange vorher angefangen. Also vor 20 Jahren war das nicht so, dass man sich hätte jetzt so ohne weiteres ausrechnen können, dass es diese Art von Krieg geben wird von Russland gegen die Ukraine. Aber ich glaube, wenn man sich mal andere Kriege anschaut, wie auf einmal dann so ein Narrativ da ist, was nimmt der Feind uns weg? Wir stehen mit dem Rücken zur Wand, wir führen sozusagen das letzte Gefecht. Dann glaube ich, wird man sehr wohl darauf, oder wir verteidigen die Freiheit, unsere Werte natürlich. Dann glaube ich schon, dass man darauf stößt, dass diese Dinge nicht sozusagen mit dem ersten Tag in die Welt gesetzt wurden, als die Waffen gesprochen haben, sondern dass es da eben doch einen Vorlauf gibt. Das heißt, diese Kriegsnarrative setzen irgendwo auf.
Ja, die setzen, Entschuldigung, Frau Zekri, ich stimme Ihnen total zu, die setzen natürlich auch bei nationalen Selbstbildern auf. Ohne das würde das ja gar nicht funktionieren. Und das ist ja für diesen ganzen Zusammenhang, über den wir sprechen, ja insofern auch nochmal interessant, weil zum Beispiel die Erzählung, die jetzt der Westen, wenn ich das so pauschal sagen darf, hat über diesen Krieg, wird ja an vielen Stellen der Welt zum Beispiel nicht geteilt. Und zwar deswegen, weil das, was der Westen tut, in deren Sicht ganz woanders aufsetzt, als es bei uns der Fall ist. Ja, da würde ja jemand in Brasilien beispielsweise oder in anderen Teilen der Welt interpretiert das ja nicht als die Verteidigung der Freiheit, sondern als einen Konflikt, in dem, ja, es um ganz andere Dinge geht. Und das ist ja interessant. Ich möchte nochmal auf den Punkt zurückkommen, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Wenn wir über diese Narrative sprechen, sprechen wir auch immer über unsere eigenen Narrative. Und das, finde ich, muss man echt versuchen auseinanderzuhalten.
Aber dann gibt es eben diese beiden. Es gibt das Narrativ in der liberalen Demokratie und es gibt das in der Autokratie, in der Diktatur. Kann man das einfach so sagen, dass ein autoritäres System naturgemäß leichter seine Narrative implantieren kann?
Ja, klar, weil klar. Die Medien sind gleichgeschaltet, sind gegängelt und in der liberalen Demokratie der Idealzustand, da ist das Narrativ ein Diskursprodukt und wir haben mehrere Diskurse und dann stehen sie in fröhlicher Konkurrenz zueinander. Das ist tendenziell bei uns auch noch so, auch wenn die Narrative immer mehr nach meinem Eindruck zu Stereotypen und Floskeln verkommen sind.
Ich glaube, ein Aspekt, den man vielleicht nicht ganz unterschätzen sollte, ist, dass Narrative natürlich oft auch eine wunderschöne Verpackung sind für Interessen. Also diese jetzt schon mehrfach zitierte Erzählung von der Ukraine, die sozusagen im Donbass westliche Werte verteidigt, man kann die glauben oder nicht, aber worum es ja im Kern geht, sind reine und sehr, also was nicht reine, aber es sind sehr handfeste Sicherheitsinteressen. Und diese Sicherheitsinteressen müssen legitimiert werden. Warum müssen wir uns mehr verteidigen dürfen als andere? Warum haben wir mehr Recht? Weil wir die freie Welt sind und Demokratien und europäische Werte und Liberalismus. Und man merkt, und da sieht man es eben dann schon dran, dass der Rest der Welt andere Interessen hat. Der Rest der Welt ist mit Russland nicht so überkreuzt. Der Rest der Welt verspricht sich etwas von Russland. Ob die irgendwann bitter enttäuscht werden, steht auf einem anderen Blatt. Aber die versprechen sich von Russland noch was. Russland hat in vielen Teilen dieser Welt keine koloniale Vergangenheit, anders als viele Staaten Europas. Und das ist, glaube ich, etwas, was sehr dazu beiträgt, sozusagen zum Entstehen dieser Narrative oder die Funktion dieser Narrative. Und ich glaube, das, was es manchmal so, also was manche Narrative so unglaubwürdig macht oder so schwer zu schlucken, ist, dass dann natürlich oft auch oft oder vielleicht auch immer so ein Element von Unaufrichtigkeit ist, weil es natürlich doch um Interessen geht. Hm.
Heißt, es wäre geradezu absurd, danach zu fragen, woran sich ein richtiges und ein falsches Narrativ erkennen lässt?
Ja, das ist, glaube ich, absurd, weil es ist ja, wenn man über Interessen spricht, die dabei natürlich immer standortspezifisch eine Rolle spielen, man guckt halt aus einer bestimmten Perspektive auf die Welt und das tun alle. Und natürlich guckt man so, dass es den eigenen Wünschen entspricht oder eben, wenn es denen widerspricht, dass man entsprechend so redet, dass das jetzt verhindert werden muss oder beendet werden muss. Es gibt keine interessenfreie Erzählung, wenn sie von Menschen verfertigt ist. Vielleicht kann das die angeblich so omnipotente KI, weil die selber ja auch kein Interesse hat. Aber wenn Menschen über Geschehnisse sprechen, dann sprechen sie aus einer spezifischen Perspektive und ganz oft hat diese Perspektive etwas mit dem eigenen Selbst zu tun und dementsprechend mit den Wünschen, den Interessen, den Absichten, die von diesem Selbst ausgehen.
Also wenn es kein richtiges und kein falsches gibt in dieser Erzählung, dann hätte der selige Papst Benedikt gesagt, das ist gefährlicher Relativismus.
Aber wir sind ja jetzt nicht die katholische Kirche.
Oder? Das nicht, aber ich glaube, da hat er mit der Bemerkung oder angewandt auf diese Erkenntnis, hat Benedikt recht. Ich finde, wir dürfen uns nicht in einem postmodernistischen Diskurs-Nirvana verlaufen und sagen, jedes Narrativ diesem Krieg gegenüber ist gleichwertig. Weil alles.
Das hat ja auch niemand gesagt. Es ist nur eine empirische Aussage, die ich gemacht habe. Das ist gar keine normative Aussage.
Dass man nur Herrn Trippe ausreden.
Ja, alles gut. Ich nehme es zur Kenntnis. Es klang ein wenig. Ich hörte einen normativen Anklang. Also.
Vielleicht kann man sagen, dass es gibt Narrative, die funktionieren und Narrative, die nicht funktionieren. Also der Krieg, der russische Krieg gegen die Ukraine wäre ja auch dann ein Verbrechen, wenn man nicht so ein Narrativ hätte. Da beißt die Maus ja keinen Faden ab. Also das Narrativ ist ja etwas, um Sinnstiftung, Mobilisierung oder was auch immer. Man merkt ja, in Russland kann man ja ab und zu auch ganz hübsch sehen, wo Narrative nicht funktionieren. Die sozialen Medien spielen eine riesige Rolle und da hat Russland einfach in den letzten Jahren zum Teil auch einen unglaublichen Mist in die Welt geblasen, der so lächerlich war. Also ich erinnere mich noch an Clips, als es um diese Heizungsgeschichten geht, im Westen steigen jetzt die Heizkosten. Da hat Russland Clips verfertigt, wo Russen in Europa sind, frierend, während sozusagen um diese beiden herum die Massen verelenden, weil sie nichts mehr haben und dann fliehen sie zurück nach Russland, wo es schön warm ist. Das Ganze ist natürlich ein Rohrkrepierer.
Wurde aber geglaubt, von vielen geglaubt.
Ja, aber dann hat man es eben auch, dann hat man gemerkt, also wenn das alles so schrecklich ist, sozusagen warum gehen dann die Europäer nicht auf die Barrikaden? Das hat natürlich die Halbwertszeit, bis sich rumspricht, wie es wirklich ist. Also es hat auch andere Versuche gegeben, die genauso absurd waren, aber an Absurdität mangelt es da ja nun wirklich nicht. Ich wollte nur sagen, also zum Teil werden ja diese Sachen, die fallen ja auch einfach zusammen. Da ist ja dann gar nichts mehr.
Herr Welser, wie sehr hat der Ukraine-Krieg das Gründungsnarrativ der Bundesrepublik Deutschland verändert, das ja gelautet hat, von deutschem Boden darf nie wieder Krieg ausgehen und das später von der Friedensbewegung übernommen wurde. Frieden schaffen ohne Waffen.
Naja, das ist ja nicht statisch gewesen. Das ist ja schon seit den jugoslawischen Zerfallskriegen sehr stark verändert worden, die politische Position auch dazu. Man muss sich eine Figur wie Joschka Fischer angucken, in dem das geradezu personifiziert ist, wie diese veränderte Realitätssicht und die veränderte Sicht auf Notwendigkeiten sich so einfach in den letzten Jahrzehnten wirklich auch durchgesetzt hat. Also einen reinen Pazifismus, so im Sinne Bonner Hofgarten-Demonstration, den trifft man ja schon seit ganz vielen Jahren nicht mehr an. Und insofern reagieren ja sowohl verantwortliche Akteure als auch diejenigen, die jetzt eine Bevölkerung bilden, reagieren ja mehr oder weniger schnell und intensiv auf veränderte Lagen.
Das heißt, ein Narrativ ist letztendlich veränderbar und passt sich den Gegebenheiten an.
Es kommt immer darauf an, auf welcher, doofes Wort, identitätskonkreten Ebene sich die Erzählung abspielt. Ja? Mhm. Also wenn sozusagen das eigene Selbstbild massiv in Frage gestellt wird durch eine Erzählung. Ja? Menschen sind so und so, vorurteilsbehaftete Stereotype Erzählung. Dann wird man einen starken Impuls haben, diese Erzählung zurückzuweisen. Bei vielen Dingen, die jetzt das eigene nicht so sehr betreffen, sind die natürlich hochvariabel. Also wir können ja auch gucken, wie sich zum Beispiel eine Erzählung über Einwanderung, über Migration, über Flucht innerhalb sehr kurzer Zeit in unserem Land verändert hat. Wie damit auch die Personen, die geflüchtet sind, anders wahrgenommen und etikettiert werden. Das sind ja total veränderte Erzählungen, die in unglaublich kurzer Zeit auch verändert werden. Also es ist immer die Frage, worüber sprechen die Menschen? Und um Frau Zekri nochmal aufzunehmen, mit welchen Interessen sprechen die Menschen? Dann verändern sich Erzählungen teilweise rasend schnell.
Frau Zekri, wo stehen wir jetzt? In Deutschland, wo in ostdeutschen Bundesländern inzwischen mehr als die Hälfte AfD oder BSW gewählt haben, weil sie offenbar dem Narrativ von der aggressiven NATO mehr trauen als dem von der freiheitsliebenden Ukraine. Haben wir da zwei widerstrebende, sich widersprechende Narrative, das der Regierung und das eines großen Teiles, zumindest der ostdeutschen Bevölkerung?
Ich glaube nicht nur, dass es die ostdeutsche Bevölkerung ist. Also ich habe da auch mit Leuten gesprochen. Also man versteht es überhaupt nicht, weil es sozusagen, was da die Vorstellung davon ist, auch dieses, wir müssen jetzt einfach mal bei, sozusagen mehr oder weniger zugespitzt gesagt, bei Putin mal anrufen und dann kann man da wieder was in Gang bringen. Das ist natürlich alles, blendet natürlich ganz große Teile der Realität völlig aus. Aber wir haben gesehen, dass die Regierung, zumal eine so bedrängte wie die Ampel im Moment, dagegen nicht immun ist und auch darauf reagiert. Olaf Scholz, der Zeitenwende-Kanzler war, wollte ja dann zwischendurch auch mal Friedenskanzler werden. Also da wird sich was ändern. Ich denke, dass sich die Erzählung hat sich schon geändert. Sie hat sich immer wieder in diesen 2,5 Jahren geändert. Sie hat sich nochmal geändert und sie wird sich sehr wahrscheinlich nochmal ändern. Und ich fürchte, nicht zum Guten für die Ukraine.
Ich bin ein Tropfen Wasser in den Wein von mir. Herr Durm, ich bin mir nicht sicher, dass die Anti-NATO, die Anti-Waffenlieferungserzählung von BSW und AfD so wahlentscheidend war. Wir wissen aus Sachsen, aus Thüringen, aus Brandenburg kenne ich die Zahlen nicht, dass nur 3-5% der Wähler dies als wahlentscheidend, als ausschlaggebend für ihre Wahlentscheidung für eine dieser Parteien genannt haben. Das alles überwölbende Thema war Migration für die Wähler von AfD und BSW.
Hat am Ende ein Narrativ das Potenzial, den Verlauf dieses Krieges zu beeinflussen, zu ändern?
Ich glaube nicht.
Herr Welser, Sie haben das letzte Wort.
Oh Gott. Naja, ich meine, am Ende ist es der Kriegsverlauf selber, das, was auf dem Schlachtfeld an der Front passiert und was die jeweiligen Parteien in der Lage sind, als Kriegsmittel in die Sache reinzuwerfen. Erzählungen sind sozusagen das dekorative Element, was natürlich psychologisch motiviert oder demotiviert, aber kriegsentscheidend glaube ich am Ende nicht.
Im Nebel der Propaganda, warum braucht der Krieg ein Narrativ? Das war das Thema im Forum hier bei SWR Kultur. Herzlichen Dank an Professor Dr. Harald Welser, er ist Soziologe und Autor, an Dr. Christian Tripper, er ist der Leiter der Osteuropa-Abteilung der Deutschen Welle, und an Sonja Sekri, Kulturkorrespondentin der Süddeutschen Zeitung. Am Mikrofon war Martin Durm.